Ich kann mit dem Lesen nicht aufhören. Man erfährt, wie Gott in diesen Ländern handelt. Genauso wie es in Jesaja heißt: Ich will mich finden lassen von denen, die nicht nach mir suchten. Sie hörten eine Leserstimme zu einem der beiden Bücher, um die sich diese Kurs-Null-Sendung auf Radio Horeb dreht. Beide Bücher sind in Kooperation des Brunnen Verlags mit der Organisation Open Doors entstanden und behandeln Berichte aus dem Nahen Osten im Zusammenhang mit Gott. Einmal sind es Berichte von Muslimen und im anderen Buch sind es Ereignisse, die verfolgte Christen dort erlebten. Es handelt sich zum einen um das im Jahr 2013 erstmals in Deutschland erschienene Buch Träume und Visionen, wie Muslime heute Jesus erfahren, 23 wahre Geschichten. Dieses Buch gibt es bereits in der 8. Auflage. Und zum anderen geht es heute um das 2017 bei Open Doors und im Brunnen Verlag neu erschienene Buch Im Sturm der Verfolgung. Sie erleben Gottes Kraft. Christen im Nahen Osten. Beide Bücher wurden von Tom Doyle und Greg Webster verfasst und Open Doors ist ein christliches Hilfswerk, das sich für diskriminierte und verfolgte Christen einsetzt. Und damit heißt sie Leon Bichler aus München herzlich willkommen zu unserer aktuellen Kurs Null Buchsendung, die heute den Titel trägt Christus, Muslime und Christen. Schilderungen aus den Open Doors Büchern. Mit dem Jahr 2017 geht wieder ein Jahr zu Ende, das neben vielem Schönem und Dankenswertem in der Welt auch viel Beklagenswertes und Leid mit sich brachte. Natürlich nicht nur, aber ohne es zu leugnen, muss man feststellen, dass auch fundamentalistisch-terroristische Islamisten einen großen Anteil an weltweitem Schrecken und Leid im Jahr 2017 hatten. Als Christ kann man sich da schon einmal fragen, warum sich Gott scheinbar total raushält aus dem Islam und aus dem Nahen Osten, als ob ihm die Muslime egal wären oder die dort oftmals grausam gepeinigten und verfolgten Christen. Die erwähnten beiden Bücher zeigen hingegen, dass Gott sich da keinesfalls komplett raushält. Im ersten Sendungsteil hören Sie jetzt aus dem Hörbuch »Träume und Visionen« von Tom Doyle und Greg Webster anhand des Vorwortes, anhand einer ausgewählten Geschichte sowie anhand einer im Buch enthaltenen Zwischenbetrachtung, wie das Verhältnis von Jesus zu den Muslimen heute tatsächlich zu sein scheint und wie er immer häufiger im Leben von Muslimen plötzlich aufkreuzt und deren Leben stark beeinflusst.
Tom Doyle, Craig Webster, Träume und Visionen. Wie Muslime heute Jesus erfahren. 23 wahre Geschichten. Gelesen von Daniel Kopp. Vorwort: Jesus und die Muslime. Die Welt scheint mit jedem Tag gefährlicher zu werden. Manchmal sieht es so aus, als ob das Unkraut im Feld des Meisters überhand nehmen würde. Doch es gibt einen Gott im Himmel, der nach wie vor für uns sorgt, der auf seinem Thron sitzt und einen Plan hat. Und dank seines revolutionären Plans für unsere Welt gedeiht der Weizen. Das mächtige Wirken Gottes ist wie die Gezeiten am Meer. Es kennt Ebbe und Flut. Für die Flut haben die Kirchenhistoriker einen Fachausdruck: Erweckung. In jeder Erweckung handelt Gott. Jesus wird geehrt, Menschen kehren um und Kulturen werden verwandelt. Völker und Kontinente wurden durch diese Aufbrüche Gottes erschüttert. Aber die vielleicht erstaunlichste Erweckung aller Zeiten, die die Welt am stärksten prägen wird, seit Jesus vor über 2000 Jahren zu uns kam, ist die, die wir gerade erleben. Jesus offenbart sich den Muslimen. Das Phänomen ist nicht nur auf einige wenige Orte beschränkt. Es geht nicht um ein oder zwei afrikanische Länder, nicht um eine der mehreren hundert Volksgruppen in Indien, auch nicht um eine Handvoll Städte im Nahen Osten. Nein. Überall zeigt Jesus sich Muslimen. In Dutzenden islamischer Länder und zahllosen muslimischen Kulturen ist seine Liebe offenbar geworden. Haben Sie Angst vor dem Weltuntergang? Vor islamischem Fundamentalismus oder dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft? dann ist dieses Buch für Sie geschrieben. Was auch immer Ihre Ängste sind, fassen Sie Mut. Jesus hält alles fest in seiner Hand. Wie schon immer, so spricht Jesus auch heute die Menschen einzeln an. Dieses Buch bietet Ihnen eine kleine Auswahl von Tausenden von persönlichen Geschichten, die Sie nicht in den täglichen Nachrichten finden. Es zeigt Ihnen den wichtigsten Trend unserer Zeit, das Wirken Gottes heute. Atmen Sie tief durch und betreten Sie eine neue Welt. Überall kommen Muslime zum Glauben an Jesus. Ihr frischer, hingebungsvoller Glaube wird Ihr Herz erobern. Ihre neuen Brüder und Schwestern in Christus leben im Iran, in Afghanistan, Ägypten, Saudi-Arabien und im Gazastreifen, ebenso in Syrien, Jordanien, dem Irak und im Westjordanland. Überall sind sie mutig und bereit, für Christus ihr Leben einzusetzen. Jede dieser Geschichten ist eigentlich seine Geschichte. Jesus möchte, dass wir von seinem Wirken heute wissen und von seiner Macht, die immer noch dieselbe Durchschlagskraft hat wie zur Zeit der ersten Christen. Wir mögen über diese besonderen Erfahrungen in Träumen und Visionen staunen. Für Jesus sind sie höchstwahrscheinlich seit eh und je ganz normaler Teil seines täglichen Wirkens. Die Geschichten in diesem Buch berichten von Menschen, die ich oder die engsten Freunde meiner Familie im Nahen Osten persönlich kennen. Wenn wir ein Erlebnis nicht nachprüfen konnten, haben wir es weggelassen. Dies ist kein christliches Märchenbuch. Heute kommen mehr Muslime zum Glauben an Jesus als je zuvor in der Geschichte. Wir glauben, dass sich in den letzten 10 Jahren mehr Muslime Jesus zugewandt haben, als in den 1400 Jahren seit dem Entstehen des Islams. Könnte es sein, dass sich heute die eigentliche Geschichte der Muslime nicht im islamischen Terrorismus zeigt, sondern im Werben Jesu um sie? Er bietet den Muslimen das ewige Leben an, das er ihnen durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung erkauft hat. Ich glaube, der islamische Terrorismus ist ein Versuch des Satans, Muslimen das Evangelium vorzuenthalten. Gottes Gegenspieler glaubt, wenn er uns Christen dazu bringen kann, die Muslime zu hassen oder Angst vor ihnen zu haben, könnten wir sie auch nicht mit dem Evangelium erreichen. Doch dieser Plan funktioniert nicht. Denn Jesus selbst hat eingegriffen und begonnen, die Herzen von Muslimen für sich zu gewinnen. Um die mutigen Konvertiten zu schützen, die mir ihre Geschichte erzählt haben, habe ich einige Namen und sonstige Details verändert, die die Identität der Betroffenen enthüllen und sie in noch größere Gefahr für Leib und Leben bringen könnten. Im Übrigen sind dies wahre Geschichten von Konvertiten, die an vorderster Front stehen. Sie sind spannender als der beste Krimi, denn was kann faszinierender sein als das, was Gott tut? Also, machen Sie sich auf einiges gefasst. Der Islam hat höchsten Besuch bekommen. Jesus ist da. Teil 5. Syrien. Spione in der Kirche. Der beste Kunde der Geheimpolizei. Teil 1. Das Porträt von Bashar al-Assad war neu. Gestern Abend war es noch nicht da gewesen. Jemand musste es erst am Morgen aufgehängt haben. Vielleicht würde er heute Abend den Grund erfahren. Es war der 15. Tag hintereinander, an dem man Adel Haddad zu einem Besuch bei der örtlichen Geheimpolizei eingeladen hatte. Dies ist mein Leib. Die kleine Gemeinde, die sich an diesem Abend in seiner Wohnung getroffen hatte, war gerade beim Abendmahl gewesen, als die Vorladung eintraf. Alle waren erschrocken zusammengefahren, als es plötzlich an die Tür gehämmert hatte. Adel hatte den Brotlaib zurück auf den Tisch gelegt. Er hatte so gehofft, dass die Polizei ihn an diesem Tag in Ruhe lassen würde. Mehrere Sekunden war Adel schweigend im Kreis seiner Freunde stehen geblieben, dann hatte er seine Augenbrauen gehoben, sich zu einem Lächeln gezwungen und gesagt: »Tja, ich bin Ihr bester Kunde.« Er hatte seine Frau geküsst und ein kurzes Segensgebet für die erst 2 Monate alte Gemeinde gesprochen. Das Taxi hatte Adel von seiner kleinen Wohnung im Zentrum von Aleppo zu einem einsamen Gebäude an einer staubigen Straße weit jenseits der Stadtgrenze gebracht. Hier draußen dürfte sich seit den Tagen der Seidenstraße nicht viel verändert haben, hatte Adel denken müssen. Wenigstens hatte er etwas sehen können. Diesmal hatten seine Entführer ihm nicht die Augen verbunden, aber dafür war es dunkel in der nach Damaskus zweitgrößten syrischen Stadt. Das Überwachungssystem in Syrien dient als Vorbild für andere repressive arabische Regime. Das Informantensystem ist so perfekt, dass nach manchen Schätzungen 40% der Bevölkerung direkte Beziehungen zu mindestens einem Zweig der Geheimpolizei haben. Für Adel, der zu den anderen 60% gehört, besteht die Beziehung in immer neuen Verhaftungen wegen Leitung einer christlichen Gemeinde. Bis jetzt war es den Beamten trotz aller geschickten Bemühungen noch nicht gelungen, Adel als Informanten über die christlichen Gemeinden zu gewinnen. Heute Abend war er Gast der Shubat al-Mukhabarat, der geheimen Militärpolizei, die direkt an Präsident Assad und die Zentrale in Damaskus berichtet. Das Verhör begann. Adel, stimmt es, dass Sie Muslime in Ihren Gemeinden haben? Wie meinen Sie das? Fragte Adel den Beamten, der hinter dem Verhörtisch stand, ohne eine Miene zu verziehen. Lassen Sie mich es anders ausdrücken. Jabir Ramali kniff die Augen zusammen. Taufen Sie Muslime? Adel hatte seine Antworten so gut eingeübt, wie seine Verhörer ihre Fragen. Ein ungeübter Beobachter hätte seine erstaunte Miene für echt gehalten. Sein Blick glitt über den dicken Bauch des Polizisten, dann sah er ihn fest an. »Ich soll Muslime taufen?« »Ja, das ist die Frage.« Der Beamte sagte es leise feierlich. »Mein Herr, ich versichere Ihnen, dass wir nur Christen taufen.« Adel sah den Beamten unverwandt an. Der starrte verdutzt. Diese Runde hatte Adel gewonnen. Er senkte den Blick und unterdrückte ein Lächeln. Schwere Zeiten. Adels Aufstieg zum Stammkunden der Geheimpolizei hatte vor 5 Jahren begonnen. Als aus dem Teenager ein junger Mann wurde, wich der nominelle Islam, in dem er erzogen worden war, dem brennenden Wunsch, die Wahrheit über Gott herauszufinden, was auch immer das bedeuten mochte. Stundenlang studierte er im Internet die großen Weltreligionen, in der festen Zuversicht, dass er irgendwo die Antwort finden würde. Der Anfang vom Ende seiner Suche war eine Nacht, in der Jesus im Traum zu ihm kam. Am Morgen versuchte er sich einzureden, dass es ja nur ein Traum gewesen war, ein Streich, den ihm sein religiös überspanntes Unterbewusstsein gespielt hatte. Das fiel ihm am folgenden Morgen, nach dem zweiten Traum, schon schwerer. Nach weiteren 28 Nächten hintereinander, in denen er Jesus sah, stand Adel innerlich nackt und bloß vor dem liebenden Gott, den er da entdeckt hatte. Weniger als eine Woche nach seinem letzten Traum lernte er einen Christen kennen, der ihm erklärte, was er zu tun hatte. Und Adel lud Jesus Christus in sein Leben ein. So intensiv Adels Suche gewesen war, so stark wurde seine Hingabe. Schon bald wurde die Geheimpolizei auf ihn aufmerksam. Noch vor seinem ersten Verhör legte er sich vor Gott fest, dass er Fragen immer wahrheitsgemäß beantworten, aber keinerlei Informationen geben würde, die nicht nötig waren. Weniger als ein Jahr nach dem Beginn seines neuen Lebens hatte er seine erste Unterhaltung mit der Polizei. »Warum machen Sie mir solche Schwierigkeiten?« ging Adel in die Offensive. »Ist es verboten, mit Freunden die Bibel zu lesen?« »Wenn die Freunde Muslime sind, schon.« »Dann müsste ja Mohammed auch ins Gefängnis, wenn er heute in Syrien lebte. Im Koran nennt er die Bibel eines der heiligen Bücher des Islams.« Der Verhörbeamte erwiderte empört, »Danke, wir wissen, was der Prophet gelehrt hat, aber Mohammed wollte niemanden zum Christentum bekehren.« Die Wortwahl ließ Adel innerlich zusammenzucken. Wie hatte sein Gast Mahmud ihn erst vor ein paar Stunden in seinem Wohnzimmer gefragt, »Wenn ich Jesus nachfolge, ist das eine Bekehrung?« »Die hören meine Wohnung ab.« Adel wurde schlecht. Die 4 Verhörstunden, die folgten, verschwammen in seinem Kopf wie ein Nebel, aber für diesmal schienen die Beamten zufrieden zu sein. Sie ließen ihn gehen. Doch ab jetzt wurde er jeden Tag von Männern in grauen Anzügen beschattet. Seine nächste Begegnung mit der Polizei endete weniger schön. Er kam ins Babtuma-Gefängnis, dem Kerker für die Politischen. Die Straße ist breit, die nach Babtuma führt, denn so ziemlich alles, was den Wächtern Syriens nicht genehm ist, kann als politisches Vergehen bezeichnet werden. Adels Verbrechen bestand darin, dass er einem alawitischen Muslim das Evangelium erklärt hatte. Die Familie Assad ist alawitisch. Und einen Alawiten mit der Religion der Ungläubigen in Versuchung zu führen, ist kein Kavaliersdelikt. Adel hatte die Befürchtung, dass er nie mehr aus diesem Gefängnis herauskommen würde. Das vor den Toren von Damaskus gelegene Babtuma ist offiziell als Hochsicherheitsgefängnis bekannt und gilt unter den Insassen als Folterkammer. Oft waren für Adel die Schreie seiner Mitgefangenen schlimmer zu ertragen als sein eigenes Leiden. Er entdeckte, dass Schmerzen eine Gabe waren, die ihn mehr als irgendetwas anderes näher zu Gott trieb. Schon nach einer Woche dachte er, dass sein Leben bald vorbei sein würde, und so konzentrierte er sich darauf, bis ans Ende ein treuer Zeuge für Jesus zu sein. Er hatte keine Träume, aber er spürte die Wolke von Zeugen, die ihm innerlich Mut zusprach. Da er sowieso mit seinem baldigen Sterben rechnete, hatte Adel die Freiheit, vor seinen Mitgefangenen und damit auch den Wärtern seinen Glauben ganz offen zu leben. Wenn er laut die Psalmen betete, standen manchmal ein oder mehrere Wärter vor seiner Zelle und hörten zu. Die Wärter boten Adel oftmals den richtigen Einstieg, um seinen Mitgefangenen das Evangelium zu bringen. »Warum?« so fragte er. »Foltern euch diese Leute, die euch im Namen des Islams und Allahs, seines einzigen Gottes, hier festhalten, solange bis ihr ruft, Bashar al-Assad ist Gott? Wem dienen sie denn wirklich?« Auf diese Art stellt er die Heuchelei derer bloß, die sich als wahre Nachfolger Mohammeds gebärdeten. An seinem 40. Tag in Babtuma, ihm kam es wie eine Ewigkeit vor, ließen sie Adel frei. Warum, hat er nie genau erfahren. Zwischenbetrachtung: Die große Erweckung in der muslimischen Welt. Wir befinden uns gegenwärtig in der entscheidenden Phase des Kampfes zwischen dem Gott der Bibel und dem Herrn dieser Welt. Und wenn wir Muslimen gegenüberstehen, trägt die Konfrontation ganz ähnliche Züge wie damals zwischen Gottes Prophet Elia und den Baals-Propheten auf dem Berg Karmel. Es geht um die jahrtausendealte Frage: Wer ist der wahre Gott? Wer auf diese Frage die richtige Antwort findet, wird eines Tages im Himmel enden, alle anderen nicht. Bei dieser Frage geht es um alles oder nichts. Die Bibel erklärt uns über die Dimension dieses Kampfes auf und benennt auch die Kontrahenten. Wir gehören zu Gott, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 19. Die ganze Welt vom Teufel beherrscht, da kann einem schon Angst und Bange werden. Aber Gott ist der Lage vollauf gewachsen. Sagt die Bibel nicht, dass Gott die Erde mit seiner bloßen Stimme vergehen lassen kann? Psalm 46, Vers 7. Wenn er nur den kleinen Finger rührt, spüren wir das schon, und wenn er die Hand bewegt, taumelt die ganze Erde. Von Anbeginn an war es Gottes Wunsch, dass niemand ohne ihn sterben muss. Aber ein Großteil der Menschen hat praktisch keinen Zugang zu ihm. Sie haben keine Bibeln, keine Missionare, niemand, der ihnen sagt, dass Gott sie retten möchte. Und so hat er die Sache selbst in die Hand genommen, wie die Geschichten in diesem Buch zeigen. Gottes neues Wirken mit alten Mitteln. Ich bin von Natur aus kein großer Skeptiker. Vielen gelte ich sogar als ziemlich vertrauensselig. Aber als ich davon hörte, dass es Muslime gab, die Träume und Visionen von Jesus hatten, war ich erst einmal wie der ungläubige Thomas. Das lag wohl an gewissen christlichen Fernsehsendungen, in denen die Leute dauernd irgendwelche Visionen von Dingen hatten, an denen Gott meiner Meinung nach nicht besonders viel lag. Da berichtete eine Frau, wie Gott ihr in einer Vision die richtigen Gardinen für ihre neue Wohnung gezeigt hatte. Eine passende Bibelstelle lieferte sie aus irgendeinem Grunde nicht. Jedes Mal, wenn der Nächste von Träumen und Visionen erzählte, zweifelte ich an seinem geistigen Zustand. Nein, durch Träume und Visionen wirkte Gott heute nicht mehr. Aber da lag ich falsch, völlig falsch. Mein guter Freund und Kollege Robert Hope war der Erste, der mir den Kopf zurechtrückte. Auch er hatte seine Zweifel gehabt, aber seine Erfahrungen mit Muslimen aus erster Hand öffneten ihm die Augen. Glücklicherweise hat mir Gott gezeigt, dass sein Handeln nicht von meiner Theologie abhängig ist, erklärte er mir. Mehrere Jahre eigener Arbeit im Nahen Osten zeigten auch mir, dass ich Gott nicht sagen muss, was er in unserer Welt heute tun kann und was nicht. Dass manche Leute sich Träume und Visionen einbilden, heißt noch lange nicht, dass Gott sich nicht auch heute auf übernatürliche Weise offenbaren kann. Er rettet Menschen aus ihrer Gottesfinsternis auf eine Art und Weise, die manche Christen eher als unkonventionell empfinden. Kurz nach dem Beginn des 21. Jahrhunderts hörten Christen, die unter Muslimen arbeiteten, zum ersten Mal von einer neuen Entwicklung in der islamischen Welt. Dass Gott verschlossene Herzen von Muslimen durch spektakuläre Träume und Visionen öffnete. Zuerst waren es nur vereinzelte Fälle, doch mittlerweile scheinen sie alltäglich geworden zu sein. Etwa einer von drei Konvertiten hatte vor seiner Bekehrung einen Traum oder eine Vision von Jesus. Einige genauere Untersuchungen sprechen etwas vorsichtiger von gut 25%. Doch so stark diese Träume und Visionen auch sein mögen, für die meisten Muslime sind sie lediglich der Türöffner, der ihnen hilft, die hohen Barrieren zwischen ihnen und Jesus zu überwinden. Jesus, Halas. Im Umgang mit Menschen, die sie nicht gut kennen, können Araber sehr nett sein. Sie bemühen sich sehr, ihren Gesprächspartner nicht vor den Kopf zu stoßen. Und wenn ihnen das Gespräch zu heiß wird, haben sie eine höfliche Ausstiegsfloskel, das Wort Halas. Halas bedeutet, ich möchte darüber jetzt nicht mehr reden. Die Araber sprechen es voller Inbrunst aus und wischen sich dazu die Hände, wie um sich reinzuwaschen. Wenn sie mit einem Muslim über Christus reden und auf die Frage, glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn war, antworten, ja, Jesus ist Gottes Sohn, ist das Gespräch sehr wahrscheinlich Halas. Der Islam lehrt, dass Jesus ein großer Prophet war, aber nicht mehr. Die Muslime halten Jesus in Ehren und Mohammed schätzte ihn. Aber in Jesus mehr als einen Propheten zu sehen, ist ein Quantensprung, der für die meisten Muslime tabu ist. Diese Frage, wer ist Jesus Christus wirklich, ist die eine große Zumutung für Muslime. Die zweite Zumutung ist die Bibel. Lassen Sie mich genauer erklären, was für Probleme diese beiden Wahrheiten Muslimen bereiten. Die Doppelbarriere. In einem Gespräch über den Himmel sagte Jesus seinen Jüngern, den Weg dorthin kennt ihr ja. Worauf Thomas, der Jünger, der alles wissen wollte, herausplatzte, nein, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Johannes Kapitel 14, die Verse 4 und 5. Und Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Vers 6. Als ich übte, das Evangelium Nichtchristen zu bringen, lernte ich, dass das griechische Wort für Weg auch mit Straße übersetzt werden kann. Den ersten Christen war dies wohl vertraut, kannten sie doch die gepflasterten römischen Straßen, die durch Israel führten. Die Via Maris war eine der bedeutendsten Verkehrsadern in der Antike. Sie führte auch durch Galiläa, Richtung Damaskus. Eine der Stationen war Kapernaum, wo Jesus während der meisten Zeit seines Wirkens wohnte. Im Prinzip können Muslime etwas mit Straße zum Himmel in den Worten von Jesus anfangen, Doch auf dieser Straße liegen zwei große Stolpersteine für sie, die sie so beschreiben. Ihr Christen betet drei Götter an. Eure Bibel ist verfälscht. Es ist dabei egal, ob der Betreffende ein praktizierender Muslim ist oder einer, der seinen Glauben nie ernst genommen hat. Alle Muslime nehmen diese Einwände gegen das Christentum gleichsam mit der Muttermilch auf. Wie ein ehemaliger Imam mir sagte, ich lernte diese Argumente schon, als ich noch in der Wiege lag. Menschen, die mir das Argument von der verfälschten Bibel vorhalten, erwidere ich gerne, die Bibel ist ein so dickes Buch. Da müssen Sie sie ja jahrelang studiert haben, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Was sind denn die Fehler? An meinem Lächeln merken Sie, dass ich Sie ein bisschen aufziehe, und meistens antworten Sie, die Bibel gelesen habe ich nicht, aber ich weiß das von meinem Imam. Das mit der Dreieinigkeit ist schwieriger zu erklären. Übrigens nicht nur Muslimen, sondern auch Christen. Ich gebe meinem Gegenüber gerne eine Liste der Verse zu lesen, in denen Jesus sich als Sohn Gottes bezeichnet. Und dann frage ich ihn, was meinen Sie, was Jesus hier sagt? Wie verstehen Sie das? Meist verändert die Kraft, die in dem Lesen des Wortes Gottes liegt, etwas in dem Zweifler, und er wird ein wenig offener für die Möglichkeit, dass Jesus Gott und nicht nur ein Prophet ist. Aber das ist nicht immer so. Ich bekomme hier meinen Teil an Halas-Antworten und wir reden dann über das Wetter. Doch es gibt Menschen, die mir nie Halas sagen. Der Gott, der uns nicht verachtet. Wenn ein Muslim zu mir kommt, der einen Traum oder eine Vision von Jesus hatte, lösen sich die beiden Stolpersteine in nichts auf. Ich habe noch niemanden erlebt, der sich nach einer solchen Begegnung mit Jesus immer noch an der Gottheit Christi oder der Glaubwürdigkeit der Bibel stößt. Die Jesus-Erlebnisse zeigen den Muslimen, dass sie in eine neue geistliche Dimension eingetreten sind. Sie erschüttern ihre Welt. Und an die Stelle der eingedrillten Sprüche tritt der tiefe Wunsch, mehr über Jesus zu erfahren. Sie mögen nicht sofort verstehen, was ihre Begegnung mit Christus bedeutet. Aber eines ist ihnen klar. Jesus muss mehr sein als nur ein Prophet. So faszinierend diese Erlebnisse sind und so klar ihre Bedeutung, um Muslime zu erreichen, wir sollten sehr zurückhaltend sein mit Erklärungen, warum Gott so handelt. Es sei denn, diese Erklärungen sind schwarz auf weiß in der Bibel zu finden. Wenn ich also, wie dies oft geschieht, gefragt werde, warum Gott Träume und Visionen benutzt, um Muslime für das Evangelium zu öffnen, antworte ich, dass ich das nicht genau weiß, aber dass ich meine, hoffentlich begründeten, Vermutungen habe. Erstens. Jeder Muslim weiß, dass der Islam damit begann, dass Mohammed einen Traum hatte. Träume und Visionen stehen bei Muslimen hoch im Kurs und gelten als Mittel göttlicher Offenbarung. Zweitens. Das islamische Denken kreist um die Begriffe Ehre und Schande. Diese beiden prägen die ganze Religion und lassen Muslime Dinge tun, die für einen Europäer undenkbar sind. Etwa ihren Kindern zu erlauben, sich als Selbstmordattentäter in die Luft zu sprengen. Für den Palästinenser, der glaubt, dass die Juden ihm sein Land gestohlen haben, ist dies ein legitimes Mittel, den Makel der Schande auszulöschen. Drittens. Steve, ein Konvertit aus dem Gazastreifen, hat eine Theorie über den heutigen Islam. Er glaubt, dass in den Muslimen die Schmach der Verwerfung Ismaels und Erwählung Isaaks bis heute nachwirkt. Er sieht hier eine wesentliche Wurzel für das Rachemotiv im Islam. Die Verwerfung Ismaels nach dem Alten Testament hat die Muslime zutiefst verwundet. Vergleiche 1. Mose Kapitel 21, die Verse 1 bis 21. Bei meinem ersten Besuch in Hebron konnte ich Steves Theorie in Aktion erleben. Besucher der Erzväterhöhle in Hebron können diese von der jüdischen oder der muslimischen Seite aus betreten. Drinnen sehen sie das Grab Abrahams, den beide Religionen verehren. Neben Abraham ist Isaak begraben, aber kein Ismael. Ich betrat das Grab durch den muslimischen Eingang, der der Waqf untersteht. der für Verwaltung und Unterhalt der heiligen Städte zuständigen islamischen Organisation. Die Waqf-Imame sind selten gut gelaunt. Und ich verbesserte ihre Laune nicht gerade, als ich einen von ihnen fragte, »Und wo ist Ismail begraben?« Er erwiderte schroff, »Der große Prophet Abraham zog mit Ismail nach Mekka. Dort starb Ismail, und dort hat Abraham ihn begraben.« In meinem Studium der biblischen Geschichte hatte ich nie gehört, wo Ismail starb, und meine Frage war aufrichtig gewesen. Die Antwort des Imams fand ich merkwürdig, sagt doch die Bibel, dass Isaak und Ismael Abraham in Hebron begruben. 1. Mose, Kapitel 25, Vers 9. Aber ich beschloss, nicht weiter nachzubohren, denn der Bedarf des Imams an peinlichen Fragen schien für diesen Tag schon gedeckt zu sein. Viertens. Seit Mohammed fühlen Muslime sich minderwertig, aber nicht, wenn Jesus ihnen erscheint. Dann fühlen sie sich im Gegenteil geehrt und geachtet. Typische Reaktionen nach einer solchen Erscheinung sind: Ich fühlte mich geliebt, wie noch nie zuvor. Ich fühlte mich sicher und geborgen. Ich habe noch nie solch eine Freude und Frieden erlebt. Ich wusste, dass er mich liebte. Und ich liebte ihn von ganzem Herzen wieder. Fünftens. Muslime haben ein schlechtes Image unter Nichtmuslimen in der Welt. Fast jeden Abend erfahren wir im Fernsehen von den nächsten Terrorangriffen islamischer Extremisten. Muslime sehen diese Meldungen auch und wissen, was die Mehrheit der Welt von ihnen denkt. Ich glaube, es passt zum Wesen Gottes, dass er sich besonders um jene kümmert, die nicht sehr liebenswert scheinen oder die von den anderen eher gemieden werden. Träume und die Bibel. Ich habe an zwei theologischen Hochschulen studiert, dem Bible Institute of Los Angeles und dem Dallas Theological Seminary. Dort lernte ich eines meiner Lieblingsmottos: Führe die Menschen zum Wort. Es stimmt. Wer die Bibel liest, erhält eine biblische Weltsicht, die vor unnötigen Irrtümern schützt. Aber hier haben die Muslime ein Problem. Ein hoher Prozentsatz von ihnen sind Analphabeten. Erfahrene Missionare wissen um dieses Hindernis. George H. Martin ist Professor für christliche Mission, Evangelisation und Gemeindewachstum am Southwestern Baptist Theological Seminary. Vor seiner Professur arbeitete er auch als Missionar in Südostasien. 2004 schrieb er in einem Artikel des Southern Baptist Journal of Theology: Wir stellen fest, dass unter Konvertiten mit muslimischem Hintergrund die meisten durch eine 3 bis 5 Jahre dauernde innere Reise zu Gott finden. Diese Reise beginnt häufig mit Träumen und Visionen. Dann gibt der Vater ihnen auf wunderbare Weise das Wort in die Hand und lässt ihnen durch einen Christen aus ihrer eigenen oder einer verwandten Kultur ihre Träume, Visionen sowie das Gelesene erklären. Nach meinen fast 200 Interviews mit Konvertiten mit muslimischem Hintergrund spielt die Bibel in über 90% dieser Bekehrungen eine zentrale Rolle. Statistisch eine gewaltige Zahl. Dies ist auch von großer Bedeutung für die fast 80% Muslime, die nicht lesen und schreiben können. Vielleicht erklärt dies, warum das Alte Testament von über 120 Träumen und Visionen berichtet. So konnte Gott sich den Menschen mitteilen, ob sie nun lesen konnten oder nicht. Doch wie schon erwähnt, die Träume sind nur der Anfang. Bei den heutigen Träumen und Visionen unter Muslimen spielt die Bibel eine zentrale Rolle für das tiefere Verständnis davon, wer Jesus ist und was Erlösung bedeutet. Keiner der Missionare, mit denen ich persönlich gesprochen oder deren Berichte ich gelesen habe, behauptet, erstens, dass der Empfänger eines solchen Traums als Muslim einschläft und als Christ aufwacht. Zweitens, dass solche Träume zu einer oberflächlichen Art von Bekehrung führen, bei der der Muslim oder die Muslimin nicht wirklich versteht, was er oder sie tut. Und drittens, dass die Muslime diesen Träumen und Visionen Glauben schenken, ohne zu begreifen, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist und sie folglich umkehren und ihm für den Rest ihres Lebens nachfolgen sollen. Stattdessen sagen mir Missionare, erstens, die Bekehrung eines Muslims ist üblicherweise ein langwieriger Prozess. Während die einen Jahre brauchen, kommen andere relativ schnell zum Glauben an Christus. Zweitens, um einen Muslim zu Christus zu führen, ist die Bibel von größter Bedeutung, unabhängig davon, ob er zuvor Träume von Jesus hatte oder nicht. Ein solcher Traum führt mitunter sogar zu einer noch tiefer auf die Bibel gegründeten Bekehrung, da der Betroffene oft noch mehr Fragen aus seinem tiefsten Herzen herausstellt. Und drittens, Muslime, die aufgrund der Aussagen der Bibel zum Glauben an Christus kommen, haben einen fundierten Glauben und nicht nur ein Sammelsurium von Vorstellungen. Wie ein ehemaliger Imam mir sagte, wir müssen sicher gehen, dass Muslime echte Jünger von Jesus werden. Wenn sie ein bisschen Christentum und ein bisschen Islam glauben, ist das nur eine weitere Religion. Wir nennen das Chrislam. Das ist kein echter biblischer Glaube. Heute sind etwa 1,5 Milliarden Menschen Muslime. Und wie wir in den letzten 10 Jahren sehen konnten, ist ein nicht unbeträchtlicher Teil von ihnen bereit, für ihren Glauben zu sterben. Sie glauben, dass die Worte Mohammeds von Gott kommen und der Islam der einzige Weg ins Paradies ist. Ich glaube, dass der Islam heute die letzte Grenze für die Kirche Jesu ist und dass Jesus darum auf so dramatische Weise seiner Gemeinde vorangeht.
Leon Bichler grüßt Sie zur neuesten Kurs Null Buchvorstellung auf Radio Horeb, in der es heute um Jesus Christus, Muslime und Christen geht. Nachdem Sie vor der Liedpause Teile des Hörbuchs hörten mit dem Titel Träume und Visionen, wie Muslime heute Jesus erfahren, darf ich Ihnen jetzt zum Abschluss noch die Einleitung und eine Erklärung zum Dienst von Open Doors aus dem 2017 erschienenen Buch vorlesen mit dem Titel Im Sturm der Verfolgung. Sie erleben Gottes Kraft. Christen im Nahen Osten. Dieses Buch kann man durchaus als eine Art zweiten Teil bzw. als Gegenstück des zuvor in Teilen gehörten Buches Träume und Visionen betrachten und beide Bücher erschienen beim Brunnen Verlag und Open Doors und wurden je von Tom Doyle und Greg Webster zusammen verfasst. Sie hören jetzt die Einleitung aus dem soeben näher erläuterten Buch Im Sturm der Verfolgung. Zeit für einen Richtungswechsel. Terrorismus. Ein Wort, das Angst auslöst. Angst, die die Gedanken lähmt und das Herz stillstehen lässt. Was könnte schlimmer sein, als einem Menschen gegenüberzustehen, der darauf aus ist, Menschenleben auszulöschen? Männer, Frauen, Kinder. Egal. Jeder kann zum Ziel des Terrors werden. Die Stimmen, die uns beeinflussen, ob Reporter, Politiker oder Kommentatoren, machen uns eher noch mehr Angst vor den gewalttätigen Mächten in einer Welt, die anscheinend mit jedem Tag etwas mehr zerfällt. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir in der heutigen Welt leicht ein Opfer der Angst. Und das Problem bei einem Leben in Angst ist nicht nur, dass es den über 200 Aufforderungen in der Bibel widerspricht, keine Angst zu haben. Es kann uns auch dazu verleiten, genau das zu tun, was wir besser nicht tun sollten. Lassen Sie mich das erklären. Flucht kommt vor dem Fall. Mein Freund Dan Hansen liebt Jesus und er liebt Afrika. Er hat sein Leben dem Dienst an den Menschen auf dem zweitgrößten Kontinent der Erde gewidmet. Er liebt auch das afrikanische Hinterland und erzählte mir einmal eine faszinierende Geschichte über Löwen und ihr Brüllen und über die Angst. Löwen haben eine besonders trickreiche Art zu jagen. Sie verstehen es offenbar, den Beutetieren eine solche Angst einzuflößen, dass diese genau das tun, was sie besser vermeiden sollten, um nicht gefressen zu werden. Die Jagd beginnt, wenn das Löwenrudel ein Tier, zum Beispiel ein Zebra, ausmacht, das sich von der Herde entfernt hat, krank ist oder sich ganz am Ende der Herde befindet. Löwen verstehen etwas von Arbeitsteilung. Die männlichen Löwen gehen auf der einen Seite des Beutetiers in Position, die Löwinnen auf der anderen. Und dann beginnt das Brüllen. Kein anderes Tier kann so laut und schaurig brüllen wie der männliche Löwe. Das völlig verschreckte Zebra beginnt panisch in die andere Richtung zu rennen, genau in die Pranken der Löwinnen, die wahre Experten im Töten sind. Das verwirrte Opfer läuft in den sicheren Tod. Hätte es die Situation nur richtig erfasst, es hätte seinen Impuls vor dem Gebrüll zu fliehen niedergekämpft und wäre auf die Löwenmännchen zugerannt, die zwar wie der leibhaftige Tod klingen, aber weder den Instinkt noch die Energie haben, der nächsten Mahlzeit des Rudels den Hals durchzubeißen. Die einzige Hoffnung für das Zebra besteht darin, nicht panisch zu fliehen, sondern gerade zum Gebrüll hinzulaufen. Ich denke, hier gibt es für uns etwas zu lernen. Vorwärtsverteidigung. Könnte es sein, dass heute die Wahrnehmung vieler stärker von den säkularen Medien geprägt wird als von den Worten von Jesus? Vor allem wir Christen im Westen scheinen die Verheißung unseres Herrn vergessen zu haben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16,33. Wir lassen uns von der Angst in die falsche Richtung jagen. Aber es gibt auch Christen, viele Christen, die anders leben. Sie haben begriffen, wer da brüllt. Der Apostel Petrus sagt es so: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. 1 Petrus 5,8. Es ist der Satan, der uns aus den Schlagzeilen und von den Fronten dieser Welt anbrüllt. Aber er ist eigentlich schwach und muss unterliegen, wenn die Christen ihm in der Macht Christi, des Siegers, gegenübertreten. Die Christen, denen sie in diesem Buch begegnen, haben die Strategie des Teufels durchschaut und fallen nicht auf sie herein. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wozu seine Helfershelfer fähig sind, aber sie laufen nicht weg, egal wie heiß es wird. Der Glaubensmut, den sie in ihrer für uns schier unvorstellbaren Konfrontation mit dem radikalen Islam zeigen, ist begeisternd. Dieses Buch erzählt von authentischen Erfahrungen mutiger Christen. Sie treten den Feinden entgegen, die heute in den Medien Schlagzeilen machen. Wie schon in meinen beiden ersten Büchern, Träume und Visionen und Im Angesicht des Todes, sind Namen, Orte und andere Details geändert, um diese modernen Glaubenshelden zu schützen. Doch ihre Geschichten sind echt. Jesus hat vorhergesagt, wie die Welt sich entwickeln wird. Deshalb muss uns das Chaos, in dem sie sich heute befindet, nicht überraschen. Niemals zuvor sind so viele Christen verfolgt worden. Aber vielleicht geht es ihnen auch so wie mir und sie sind immer wieder neu schockiert. Als junger Christ, ich war noch auf der Highschool, verliebte ich mich geradezu in Jesus und fing an, sein Wort zu verschlingen. Mit das Erste, was ich in der Bibel las, war die Apostelgeschichte. Ich stellte mir vor, dass ich selbst einer der Jünger war und das Evangelium in der damals bekannten Welt verbreitete, und ich weiß noch gut, wie ich dachte, wie gut, dass es das Römische Reich nicht mehr gibt und wir heute in einer zivilisierten Welt leben. Danke Gott, dass all diese Verfolgungen vorbei sind. Heute kommen mir meine Gedanken von damals naiv vor. Jesus hat seinen Jüngern eindeutig vorhergesagt, dass man sie verfolgen wird. Inzwischen berichten selbst säkulare Medien immer wieder über die wachsende Unterdrückung von Christen in aller Welt. Aber als Jünger und Jüngerinnen von Jesus haben wir eine Botschaft der Liebe anvertraut bekommen, die sich nicht mit Angst und Entmutigung verträgt. Sobald wir der Angst nachgeben, stehen wir nicht mehr fest, sondern laufen weg. Ich glaube, es ist Zeit, dass die Medien, die Jesus nachfolgen, feststehen und nicht wegrennen. Es ist unser Feind, der will, dass wir weglaufen. Während der babylonischen Gefangenschaft boten Schadrach, Meschach und Abednego dem mächtigen König Nebukadnezar die Stirn. Sie weigerten sich, seinen Gott anzubeten, obwohl er ihnen mit einem grausamen Tod drohte. Es gab keine Garantie, dass Gott sie retten würde, aber sie brauchten sie auch nicht. Ihnen reichte die Gewissheit: Unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Wie wir in Daniel 3,17 lesen. dass sie ihr Vertrauen ganz auf den Gott Israels setzten und Babylons großem Herrscher furchtlos die Stirn boten, war für Nebukadnezar zu viel. Der tobende König ließ die drei jungen Hebräer gefesselt und in voller Kleidung in einen glühenden Ofen werfen. Der Ofen war so heiß, dass die Soldaten, die die drei ins Feuer warfen, von den Flammen getötet wurden. Und dann sah der entsetzte König, dass die drei Männer nicht allein waren. Auch die Menschen, die Jesus im Feuerofen des islamischen Terrorismus im Nahen Osten nachfolgen, sind nicht allein. Jesus ist bei ihnen und er gibt ihnen den Grund und den Mut, standhaft zu sein. Sie haben im Feuer gelernt und sie haben uns viel zu sagen. Durch Jesus können wir den gleichen Mut bekommen, unsere Ängste zu besiegen. Wir leben heute in einer Welt der Gewalt. Sie kämpft gegen Menschen, die Jesus nachfolgen. Solange wir leben, wird sich das nicht ändern. Aber wir wissen, wie die Geschichte ausgehen wird. Und wenn wir mit ganzem Einsatz für Gott leben wollen, müssen wir uns von der Angst verabschieden und mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Jesus kommt wieder. Aber wie soll er uns vorfinden, wenn er kommt? Wie Espenlaub zitternd oder stark in ihm, komme, was da will. In meinem Buch Im Angesicht des Todes habe ich sie mit Farid bekannt gemacht, der in Syrien lebt, auf Tuchfühlung mit dem IS, der am meisten gefürchteten Tötungsmaschinerie der Welt. Wenn sie ihm heute begegnen könnten, wären sie geschockt, denn er wirkt weniger gestresst als sie und ich im gemütlichen Amerika oder Europa. In seinem Herzen herrscht völliger Frieden. Trotz der ungeheuren Schwierigkeiten, die er durchmacht, strahlt ständig ein ansteckendes Lächeln in seinem Gesicht, das man nie mehr vergisst. Farid vegetiert in Syrien nicht dahin. Er lebt, in vollem Sinne des Wortes. Eigentlich müsste er längst tot sein. Aber er ist nicht allein und er berichtet, wie er die Gegenwart von Christus nie deutlicher spürte, als in den Stunden, als er nicht wusste, ob er den Tag überleben würde. Der IS und andere islamistische Terrorgruppen heizen heute den Glutofen der Christenverfolgung vielleicht so heiß ein wie noch nie in der Geschichte des Nahen Ostens. Gruppen wie der IS, aber auch das Regime im Iran glauben fest an ein Endzeitszenario, zu dem unter anderem die Vernichtung der USA und Israels gehört. Die Christen haben entweder zum Islam zu konvertieren oder sie müssen sterben. Vor kurzem berichtete Farid mir von nicht weniger als 30 Todesdrohungen, die Terroristen an die Außenwand seiner Wohnung gesprüht hatten. Sie wollten sichergehen, dass er ihre Botschaft begriff. Er begriff sie und blieb. Und erstaunlich viele andere Christen tun dasselbe. Einen von ihnen werden Sie in unserer ersten Geschichte kennenlernen. Er ist ein Freund von Farid und was er durchmachte, gleicht wirklich einem Feuerofen. Aber mitten in allen Angriffen ist Jesus da und das ist der Grund, warum die christlichen Glaubenshelden im heutigen Nahen Osten nicht vor Angst aus ihrer Heimat verschwinden. Sie bleiben und das ganz bewusst. Sie dienen Gott, egal was es kostet. Die Flammen der Verfolgung lodern, aber diese Frauen und Männer geben der Angst nicht nach und sie fliehen nicht. Ihre Geschichten wollen ihnen neue Hoffnung machen und ihnen zeigen, wie sie ihre eigenen Ängste besiegen können. Die mutigen Christen, denen sie auf den folgenden Zeiten begegnen werden, haben im Sturm ihrer Not und Prüfungen wertvolle Dinge gelernt. Aber vor allem haben sie wieder und wieder erlebt, dass sie nicht allein sind. Ja, dass sie nie allein sein werden, denn mitten im Sturm und im Feuer steht Jesus neben ihnen. In Daniel 3,24 heißt es: Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Sie hörten die Einleitung des Buches Im Sturm der Verfolgung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jetzt so richtig Lust, in das Buch hineinzulesen. Und vielleicht sind ja auch Sie jetzt neugierig auf das spannende Buch und die darin enthaltenen Geschichten der Christen im Nahen Osten geworden. Zum Abschluss dieser Sendung möchte ich Ihnen noch den Dienst von Open Doors vorstellen, wie er am Ende des Buches Im Sturm der Verfolgung dargestellt wird. Über 200 Millionen Christen leiden heute unter einem hohen Maß an Verfolgung, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Einigen wird verboten, Gottesdienste zu besuchen oder sich zum Gebet zu versammeln. Andere werden wegen ihres Glaubens inhaftiert, gefoltert oder sogar ermordet. Open Doors setzt sich als überkonfessionelles christliches Hilfswerk seit über 60 Jahren weltweit für verfolgte Christen ein. Wie es begann. 1955 schmuggelte Anne van der Biel auf die Bitte verfolgter Christen hin zum ersten Mal Bibeln hinter den eisernen Vorhang. Über seine abenteuerlichen Reisen von Polen bis China berichtet der als der Schmuggler Gottes bekannt gewordene Holländer in seiner gleichnamigen Autobiografie. Heute steht Open Doors verfolgten Christen in rund 60 Ländern zur Seite, vor allem in Asien und Afrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten. Schwerpunktbereiche unseres Dienstes: Verteilung von Bibeln und christlichem Schulungsmaterial, Ausbildung und Schulung geistlicher Leiter und Mitarbeiter der Untergrundgemeinden, Gefangenenhilfe und Unterstützung von Familien ermordeter Christen, Bereitstellung von Zufluchtsstätten für ehemalige Muslime, die Christen geworden sind, soziale Hilfsprojekte für mittellose Christen in der Verfolgung, nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe, Nothilfe in Kriegs-, Krisen- und Katastrophengebieten, Öffentlichkeitsarbeit in der freien Welt mit dem Ziel, Menschen zum Gebet und für die Unterstützung verfolgter Christen zu mobilisieren. Fühlen Sie sich eingeladen, sich im Internet weiter über Open Doors zu informieren. Mit dieser Einladung endet unsere Kurs Null Buchvorstellung zum Jahresende 2017. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das war unsere Sendung Jesus Christus, Muslime und Christen. Darin hörten Sie auszugsweise Schilderungen aus vielen lesens- und hörenswerten Berichten von Muslimen unserer Tage, denen Jesus Christus erschienen ist, und die Einleitung zu dem Buch, das von Christen handelt, die Gottes Kraft in der Verfolgung erlebt haben. Diese Berichte sind gesammelt in den beiden Büchern Träume und Visionen sowie in dem Buch Im Sturm der Verfolgung. Beide Bücher sind von Tom Doyle und Greg Webster verfasst worden und beim Brunnen Verlag und Open Doors erschienen. Die genauen Daten zu den Büchern erhalten Sie auch online bei den Informationen zur Sendung sowie beim Hörerservice unter der Rufnummer 08328 921 110. Ich beende diese Sendung mit herzlichen Glück- und Segenswünschen an Sie für einen guten Jahresausklang, und ich hoffe, Sie bleiben unserem Programm auch im neuen Jahr wieder so treu wie gewohnt. Ihnen einen guten Rutsch und bis zum Wiederhören im Jahr 2018. Behüt Sie Gott und auf Wiederhören. Ihr Leon Bichler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.